In jenen längst vergangenen Tagen kam Jim Wolf zu uns. Er stammte aus Shelbyville, einem 30 oder 40 Meilen entfernten abgelegenen Dörfchen. Mit ihm kam ein Mensch zu uns, dem Liebenswürdigkeit, Güte und Schlichtheit angeboren waren. Der noch nicht ganz 17-Jährige war ein ernster, schlanker Bursche. Vertrauensvoll, aufrichtig, rechtschaffen. Ein Mensch, den man liebhaben und an dem man hängen konnte. Und er war unglaublich schüchtern. Er blieb ziemlich lange bei uns, konnte jedoch diese Eigenheit nicht überwinden. Er fühlte sich nicht wohl, wenn Frauen zugegen waren. Nicht einmal in Gegenwart meiner gütigen, freundlichen Mutter. Und mit einem Mädchen zu sprechen, war ihm gänzlich unmöglich. Gerade solchen Menschen geschehen die widrigsten Dinge. An einem Winterabend hatte meine Schwester zum Bonbonkochen eingeladen. Ich war noch zu jung, um mitzumachen, und Jim war zu schüchtern. Man schickte mich frühzeitig zu Bett. Jim folgte mir freiwillig. Sein Zimmer befand sich im neuen Teil des Hauses und sein Fenster ging aufs Dach des L-Anbaus hinaus. Auf diesem Dach lagen 15 cm Schnee mit einer Eiskruste, so glatt wie Glas. Vom Dachfirst ragte ein kurzer Kamin auf, in Mondnächten ein beliebter Aufenthaltsort für sentimentale Katzen. Und es war eine Mondnacht. Ein dichtes Geflecht von dürren Weinranken, das von der Dachkante unterhalb des Kamins zu ein paar Pfählen reichte, bildete einen behaglichen Unterschlupf. Nach ein oder zwei Stunden fanden sich dort die ausgelassenen jungen Damen und Herren ein und stellten die Schüsselchen mit der flüssigen, dampfenden Bonbonmasse zum Abkühlen um sich herum auf den gefrorenen Boden. Wir hörten fröhliche Neckereien und Scherze und immer wieder schallte ihr Lachen herauf. Etwa zu diesem Zeitpunkt kletterten zwei alte, ramponierte Kater auf den Kamin und begannen, sich über irgendetwas erregt zu streiten. Und ebenfalls zu diesem Zeitpunkt gab ich den Versuch auf einzuschlafen und besuchte Jim in seinem Zimmer. Er war wach und schimpfte auf die Kater und ihr unerträgliches Gezeter. Ich fragte ihn spöttisch, warum er nicht hinausklettere, um sie zu vertreiben. Er war aufgebracht und sagte kühl, für 2 Cent würde er es tun. Das war eine voreilige Bemerkung, die er wahrscheinlich bereute, bevor er sie ausgesprochen hatte. Aber es war zu spät. Er konnte nicht mehr zurück. Ich kannte ihn und ich wusste, dass er sich lieber den Hals brechen, als ich drücken würde, wenn ich ihn nur geschickt anstachelte. Aber natürlich, du würdest es tun. Wer bezweifelt das schon? Das reizte ihn. Und voller Ärger schrie er, vielleicht bezweifelst du es? Ich? Aber nein, ich käme gar nicht auf den Gedanken. Du tust ja immer so großartige Dinge mit dem Mund. Jetzt war er in Rage. Er zog sich die Socken an, begann das Fenster hochzuschieben und sagte mit vor Ärger bebender Stimme, du denkst, ich tue es nicht? Jawohl, das denkst du. Denk, was dir passt. Ich mache mir nichts draus. Ich werde dir es zeigen. Das Fenster machte ihn rasend. Es fiel immer wieder zu. Ich sagte, lass nur. Ich werde es halten. Ich hätte tatsächlich alles getan, um ihm zu helfen. Ich war noch ein Junge und befand mich bereits im Zustand gespanntester Erwartung. Er kletterte vorsichtig hinaus, klammerte sich ans Fensterbrett, bis er die Füße sicher aufsetzen konnte, und begann dann auf allen Vieren seinen gefährlichen Weg, wobei er immer einen Fuß und eine Hand auf jeder der beiden Seiten des glatten Dachfirsts hatte. Ich glaube, ich habe heute noch genauso viel Spaß daran wie damals. Und dabei ist das schon 50 Jahre her. Der eisige Wind schlug ihm das kurze Hemd gegen die mageren Beine. Im hellen Mondlicht glänzte das kristallene Dach wie polierter Marmor. Die ahnungslosen Kater saßen hoch aufgerichtet auf dem Kamin, beäugten sich misstrauisch, peitschten die Luft mit ihren Schwänzen und ließen ihr hohles Klagegeschrei ertönen. Langsam, vorsichtig kroch Jim weiter und rutschte dabei hin und her, während die vergnügten, ausgelassenen jungen Leute unter dem Rankendach nichts davon merkten und mit ihrem unangebrachten Lachen diese Zeremonie entweihten. Jedes Mal, wenn Jim ausglitt, regte sich eine Hoffnung in mir. Doch er tastete sich immer weiter voran und enttäuschte sie. Endlich war er auf Reichweite an sein Ziel herangekommen. Er hielt ein, richtete sich vorsichtig auf, schätzte sorgfältig die Entfernung, griff blitzschnell nach dem ihm zunächst sitzenden Kater und verfehlte ihn. Natürlich verlor er das Gleichgewicht. Es riss ihm die Füße hoch, er fiel auf den Rücken, schoss wie eine Rakete das Dach hinunter, mit den Füßen voraus, brach durch die dünnen Weinranken und landete in sitzender Stellung in 14 Schüsselchen glühend heißer Bonbonmasse inmitten der Gäste. Und noch dazu in seinem Aufzug, wo er doch nicht mal in angezogenem Zustand einem Mädchen ins Gesicht zu sehen wagte. Es gab ein wildes Durcheinander und stürmisches Geschrei. Jim rannte die Treppe hinauf und sein ganzer Fluchtweg war mit Scherben besät. So endete dieser Vorfall. Aber wenn ich dachte, er sei damit für mich erledigt, hatte ich mich getäuscht. 18 oder 20 Jahre später traf ich aus Kalifornien kommend in New York ein. Damals war alles, was ich seither unternommen hatte, fehlgeschlagen. Und ohne es zu wollen, war ich in die Literatur hineingestolpert. Es war Anfang 1867. Man hatte mir eine große Summe geboten, falls ich etwas für den Saturday Mercury schrieb. Und ich lieferte die Erzählung Jim Wolf und die Katzen. Ich holte mir das Honorar ab, $25. Es schien mir zu hoch, aber das sagte ich nicht, da ich damals noch nicht so gewissenhaft war wie heute. 1-2 Jahre später erschienen Jim Wolf und die Katzen in einer Zeitung in Tennessee. In neuer Aufmachung, jedenfalls was die Orthographie betraf. Die Geschichte war in einem Südstaaten-Dialekt geschrieben. Der Autor, der sie sich angeeignet hatte, genoss im Westen großes Ansehen und war äußerst populär. Mit Recht, wie ich glaube. Er hat einige der flottesten und lustigsten Sachen geschrieben, die ich jemals gelesen habe. Und er zeichnete sich durch seinen leichten, flüssigen Stil aus. Sein Name ist mir entfallen. Ein paar Jahre vergingen. Dann tauchte die Originalerzählung wieder auf und erschien hier und dort in der üblichen Schreibweise und unter meinem Namen. Bald wurde ich von einer Zeitung nach der anderen attackiert, weil ich Jim Wolf und die Katzen von dem Mann aus Tennessee gestohlen hätte. Ich wurde erbarmungslos beschimpft, aber es machte mir nichts aus. Das gehört eben dazu. Außerdem hatte ich schon geraume Zeit vorher gelernt, dass es unklug ist, bei einer Verleumdung Öl ins Feuer zu gießen, wenn man dabei nicht sehr viel profitieren kann. Es gibt wenig Verleumdungen, die nicht totgeschwiegen werden können. Ein aufregendes Ereignis für unser Dorf war die Ankunft des Hypnotiseurs. Ich glaube, es war im Jahr 1850. Ganz sicher bin ich nicht, aber den Monat weiß ich noch. Es war Mai. Daran kann ich mich heute nach 50 Jahren noch genau entsinnen. Zwei kleine Vorfälle, die sich in diesem Monat ereigneten und miteinander in Verbindung standen, haben meine Erinnerung daran wachgehalten. Obwohl sie unwichtig waren und nicht verdienten, einbalsamiert zu werden, hat mein Gedächtnis sie sorgsam bewahrt und ihnen auf Kosten wirklich wertvoller Erinnerungen weiten Raum gegeben. Es ist nun einmal so, dass das Gedächtnis des Menschen ebenso unvernünftig ist wie sein Gewissen. Und weder ein Wertsystem noch einen Maßstab kennt. Aber lassen wir jene unwichtigen Vorfälle beiseite. Ich wollte vom Hypnotiseur berichten. Er kündigte seine Vorstellung an und versprach Wunder. Der Eintritt kostete wie üblich 25 Cent. Kinder und Neger zahlten die Hälfte. Im Dorf hatte man zwar schon von Hypnose gehört, war aber noch nie damit in Berührung gekommen. Am ersten Abend gingen nur wenige Leute hin, aber sie wussten am Tag darauf von so vielen Wundern zu berichten, dass jedermann äußerst neugierig wurde und der Zauberer in den folgenden 2 Wochen gute Einnahmen hatte. Ich war 14 oder 15, in dem Alter also, in dem ein Junge bereit ist, alles durchzustehen und alles zu erleiden, ausgenommen den Feuertod. Wenn er nur auffallen und sich vor den Leuten produzieren. Als ich dann sah, wie die Versuchsobjekte auf der Bühne ihre närrischen Mätzchen vorführten und vom Publikum belacht, angefeuert und bewundert wurden, verspürte ich den brennenden Wunsch, selbst Versuchsobjekt zu werden. 3 Abende hintereinander saß ich unter den Kandidaten auf der Bühne, hielt die magische Scheibe in der Hand, starrte sie an und versuchte schläfrig zu werden. Aber es gelang mir nicht. Ich blieb hellwach und musste mich schließlich wie die meisten anderen geschlagen geben. Da musste ich also sitzen und mich verzehren lassen vom Neid auf Hicks, unseren Handwerksburschen. Ich musste sitzen und zusehen, wie er aufsprang und herumhopste, wenn Simmons, der Magier, rief: "Siehst du die Schlange? Siehst du die Schlange?" Und ich ihn sagen hörte: "Oh, wie schön!" Wenn ihm suggeriert wurde, er beobachte gerade einen herrlichen Sonnenuntergang. Und so ging es weiter. Während der ganzen verrückten Vorstellung. Ich konnte nicht lachen. Ich konnte nicht Beifall klatschen. Es erfüllte mich mit Bitterkeit, dass andere auftreten konnten, dass die Leute in Hicks einen Helden sahen, sich nach der Vorstellung um ihn scharten, immer mehr Einzelheiten über die Wunder hören wollten, die er im Trance-Zustand gesehen hatte, und auf jede nur mögliche Weise zeigten, dass sie stolz darauf waren, mit ihm bekannt zu sein. Hicks, ausgerechnet der. Ich konnte es nicht ertragen. Ich erstickte an meiner eigenen Galle. Am 4. Abend kam die Versuchung. Und ich konnte ihr nicht widerstehen. Nachdem ich die Scheibe eine Zeit lang angestarrt hatte, stellte ich mich schläfrig und tat so, als ob ich einnickte. Sofort kam der Professor, strich mir über Kopf und Körper, Arme und Beine und schnalzte nach jedem Strich mit den Fingern, damit sich die überflüssige Elektrizität entladen konnte. Dann begann er, mich mit der Scheibe zu ziehen. Er hielt sie zwischen den Fingern, sagte, ich könnte meine Augen nicht davon losreißen und wenn ich mich noch so sehr bemühte. Ich hob mich also langsam, starrte vorgebeugt die Scheibe an und folgte ihr überall hin, genauso wie ich es bei den anderen beobachtet hatte. Dann musste ich weitere Befehle ausführen. Ich floh vor Schlangen, goss Eimer voll Wasser auf ein Feuer, erregte mich über eine spannende Dampfschiffswettfahrt, flirtete mit imaginären Mädchen, küsste sie, hob Mudcats hoch, die schwerer waren als ich und so fort, eben alle üblichen Wunder. Aber ich tat's nicht in der üblichen Weise. Zuerst war ich vorsichtig und aufmerksam, aus Angst. Der Professor könnte mich als Schwindler entlarven und schmachvoll von der Bühne jagen. Sobald ich aber gemerkt hatte, dass keine Gefahr bestand, beschloss ich, Hicks als geeignetes Versuchsobjekt zu entthronen und mir seinen Platz anzueignen. Und es ging ziemlich leicht. Hicks war von Natur aus ehrlich. Ich hatte diese Eigenschaft nicht mitbekommen. Jedenfalls behaupteten das einige Leute. Hicks sah, was er sah, und berichtete entsprechend. Ich sah mehr, als zu sehen war, und fügte Details hinzu, die ich für angebracht hielt. Hicks hatte keine Fantasie. Ich hatte genug für 2. Er war von Natur aus ruhig, ich von Natur aus lebhaft. Keine Vision konnte ihn zu Begeisterung hinreißen. Und was das Reden betraf, so litt er sowieso unter Verstopfung. Wenn ich dagegen eine Vision hatte, dann verbrauchte ich das ganze Wörterbuch und brachte mich dabei um den Rest meines Verstandes. Als ich mich eine halbe Stunde lang produziert hatte, gehörte Hicks der Vergangenheit an. War er ein gefallener Held, ein zertrümmertes Idol. Und ich wusste das, freute mich darüber und sagte zu mir selbst, freie Bahn dem Verbrechen. Hicks hätte man niemals durch Hypnose so weit bringen können, in aller Öffentlichkeit ein imaginäres Mädchen zu küssen. Ein echtes auch nicht. Ich aber war versiert. Ich bestand darauf, alles, was Hicks nicht gelungen war, erfolgreich vorzuführen. Ganz gleich, ob ich körperlich oder moralisch dafür zahlen musste. Er hatte mehrere gravierende Schwächen gezeigt, die ich mir gemerkt hatte. Wenn ihn zum Beispiel der Zauberer fragte, was sehen Sie, und ihm selbst die Erfindung einer Vision überließ, war Hicks stumm und blind. Konnte er nichts sehen und nichts sagen. Dagegen merkte der Zauberer bald, dass ich seiner Hilfe nicht bedurfte, wenn es sich darum handelte, verblüffende Visionen zu haben, die sich gut an den Mann bringen ließen. Dann war da noch eine andere Sache. Hicks war keinen Schuss Pulver wert, wenn es um stumme Gedankenübertragung ging. Jedes Mal, wenn Simmons hinter ihm stand, seinen Hinterkopf anstarrte und versuchte, etwas hineinzusuggerieren, saß Hicks mit ausdrucksloser Miene da und ahnte nichts. Wäre er aufmerksamer gewesen, dann hätte er den hingerissenen Gesichtern der Zuschauer entnehmen können, dass hinter seinem Rücken etwas vorging, auf das er reagieren sollte. Da ich ein Schwindler war, hatte ich Angst vor diesem Experiment. Ich wusste, dass der Professor mir etwas befehlen würde, und da ich nicht wissen konnte, was es war, lief ich Gefahr, überführt und bloßgestellt zu werden. Aber als es dann soweit war, versuchte ich mein Glück. Den gespannten, erwartungsvollen Gesichtern sah ich an, dass Simmons hinter mir stand und mir mit aller Kraft einen stummen Befehl erteilte. Ich bemühte mich, mir vorzustellen, was er wollte, fand aber keinen Anhaltspunkt. Ich schämte mich und fühlte mich miserabel. Ich glaubte, die Stunde meiner Schande sei gekommen und ich müsste im nächsten Moment schmachvoll abziehen. Eigentlich sollte ich mich schämen, es zu gestehen, aber mein nächster Gedanke war nicht etwa, dass ich vielleicht das Mitgefühl gutherziger Leute erringen könnte, wenn ich demütig und betrübt über meine Untaten hinausginge, sondern wie ich mich auf die sensationellste und spektakulärste Art verabschieden könnte. Auf dem Tisch lag bei den anderen für die Vorstellung benötigten Requisiten ein alter, rostiger, nicht geladener Revolver. Zwei oder drei Wochen vorher, am Maifeiertag, hatte ich mich mit einem großen Jungen, dem Schulbullen, gestritten und dabei keine Ehre eingelegt. Dieser Junge saß jetzt in der Mitte des Zuschauerraums, etwa in halber Höhe des Mittelgangs. Ich pirschte mich auf Zehenspitzen eindrucksvoll an den Tisch heran, wobei ich so düster und mörderisch auszusehen versuchte, wie ich es einmal in einem beliebten Abenteuerbuch beschrieben gefunden hatte. Ergriff plötzlich den Revolver, riss ihn hoch, schrie den Namen des Bullen, sprang von der Bühne, raste auf ihn los und jagte ihn aus dem Saal, bevor die erstarrten Zuschauer sich einmischen und ihn retten konnten. Ein Beifallssturm brach los und der Zauberer erklärte dem Publikum höchst wirkungsvoll: Damit Sie begreifen können, wie wirklich beachtlich das ist und welch ein erstaunlich fortgeschrittenes Versuchsobjekt wir an diesem Jungen haben, versichere ich Ihnen, dass er ohne einen einzigen Hinweis meinerseits bis in die kleinste Einzelheit das ausgeführt hat, was ich ihm in Gedanken befohlen habe. Ich hätte seine Racheaktion jederzeit durch reine Willenskonzentration beenden können. Der arme Kerl, der entflohen ist, war demnach keinen Augenblick wirklich in Gefahr. Ich war also nicht in Ungnade gefallen. Ich kehrte als Held auf die Bühne zurück und war glücklicher, als ich es auf dieser Welt jemals gewesen bin. Was die stumme Hypnose betraf, so hatte ich meine Angst davor verloren. Ich dachte mir, dass mir schon etwas Passendes einfallen würde, falls ich nicht erraten könnte, was der Professor von mir wollte. Ich behielt recht. Und von da an waren Experimente mit Gedankenübertragung beim Publikum besonders beliebt. Jedes Mal, wenn ich merkte, dass ich einen stummen Befehl erhalten sollte, stand ich auf und tat etwas, alles, was mir gerade einfiel. Und der Magier, der kein Esel war, unterstützte mich immer. Wenn die Leute mich fragten, wie kannst du wissen, was er dir befiehlt, antwortete ich, oh, das ist ganz einfach. Und dann sagten sie bewundert, naja, aber wir begreifen nicht, wie du es machst. Es ist seltsam. Als das Gastspiel des Zauberers vorüber war, gab es im ganzen Dorf nur einen Menschen, der nicht an Hypnose glaubte. Und der war ich. Alle anderen waren bekehrt. Ich aber blieb nahezu 50 Jahre lang ein unversöhnlicher, unbelehrbarer Gegner des Hypnotismus und Mesmerismus. Der Grund dafür war, dass ich mich seit damals nie mehr damit beschäftigen wollte. Ich konnte es nicht. Das Thema stieß mich ab. Vielleicht erinnerte es mich an einen Abschnitt meines Lebens, den ich um meiner Selbstachtung willen vergessen wollte. Allerdings glaubte ich auch oder wollte glauben, dass ich niemals einen Beweis erhalten würde, der nicht fadenscheinig und billig gewesen wäre und nicht von einem Betrüger geliefert, wie ich einer gewesen war. Die Wahrheit ist, dass es nicht lange dauerte, bis ich meiner Triumphe müde wurde. Ich glaube nicht einmal 30 Tage. Der Ruhm, der auf eine Lüge gegründet ist, erweist sich als eine höchst unangenehme Verpflichtung. Natürlich genoss ich es eine Zeit lang, wenn in meiner Gegenwart meine Heldentaten erörtert und wiedererzählt wurden, wenn man sie bestaunte und bewunderte. Aber ich erinnere mich genau daran, dass mir das Thema bald langweilig und anrüchig vorkam und ich das abscheuliche Unbehagen nicht mehr aushielt. Ich weiß sehr wohl, dass der von aller Welt verherrlichte Vollbringer einer wirklich großen Tat dieselbe Erfahrung macht. Ich weiß, dass er 3 oder 4 Wochen lang die Freude auskostet, davon sprechen zu hören, dass er aber ziemlich bald die Erwähnung seiner Tat zu fürchten beginnt und dass er sich allmählich wünscht, er hätte bereits zu den Verdammten gehört, bevor er überhaupt auf den Gedanken kam, jene Tat zu begehen. Ich entsinne mich, wie General Sherman tobte und fluchte, wenn überall, wohin er kam, als wir durch Georgia zogen, gespielt und gesungen wurde. Und doch glaube ich, dass ich ein klein wenig mehr litt als der wirkliche Held, der sich sein Elend mit dem Gedanken versüßen darf, dass sein Ruhm in jedem Fall echt und untadeligen Ursprungs ist. Ich durfte das nicht, da es keine Möglichkeit gab, meinen Ruhm respektabel zu machen. Wie leicht ist es, die Menschen dazu zu bringen, an eine Lüge zu glauben? Und wie schwer ist es, das wieder rückgängig zu machen? 35 Jahre nach dieser schlimmen Tat besuchte ich meine alte Mutter, die ich seit 10 Jahren nicht gesehen hatte. Von einem, wie mir schien, recht edlen und vielleicht sogar heldenhaften Impuls getrieben, beschloss ich, mich zu demütigen und meine alte Sünde zu beichten. Es kostete mich viel, diesen Entschluss zu fassen. Ich fürchtete mich vor dem Kummer, den ich auf ihrem Gesicht, vor der Scham, die ich in ihren Augen lesen würde. Aber nach langem quälenden Nachdenken erschien mir das Opfer notwendig und richtig. Ich nahm mich zusammen und legte die Beichte ab. Zu meinem Erstaunen kam es weder zu Sentimentalitäten noch zu einer Szene, noch zu einem George-Washington-Effekt. Sie war nicht im Mindesten bewegt. Sie glaubte mir einfach nicht und sagte das auch. Ich war nicht nur enttäuscht, es wurmte mich auch, dass meine teuer erkaufte Ehrlichkeit so gelassen und bestimmt aus dem Handel gezogen wurde, wo ich mir doch einen Profit erhofft hatte. Immer hitziger wiederholte ich meine Erklärung, dass alles, was ich an jenen längst vergangenen Tagen getan hatte, Lüge und Schwindel gewesen sei. Und als sie ruhig den Kopf schüttelte und sagte, sie wüsste es besser, hob ich die Hand, beschwor es und fügte triumphierend hinzu, was sagst du jetzt? Es beeindruckte sie überhaupt nicht. Sie rückte nicht den Bruchteil eines Zentimeters von ihrer Auffassung ab. So nahm sie die Lüge, mit der ich sie in meiner Jugend getäuscht hatte, als unanfechtbare Wahrheit mit in den Tod. Carlyle hat einmal gesagt, eine Lüge kann nicht leben. Das beweist, dass er nicht wusste, wie man lügt. Hätte ich für diese Lüge eine Lebensversicherung abgeschlossen, dann hätten die Prämien mich schon vor vielen Jahren bankrott gemacht.